Münchner Kirchenradio. Literatur.
Schon zweimal in diesem Jahr kam ein Buch mit dem Titel Konklave auf die Bestsellerliste. Einmal ein Thriller von Robert Harris, wir haben darüber berichtet. Und jetzt das Buch eines Historikers, der ebenfalls gut erzählen kann, Hubert Wolf. Ja, was ist so spannend an einer Papstwahl, dem Konklave?
Das Geheime als Handeln Gottes inszeniert und dass tatsächlich der Anspruch entsteht, Stellvertreter Christi auf dieser Welt wird gewählt im Geheimen. Das ist es, was diese Wahl so einmalig und so faszinierend macht.
Und damit willkommen zur Literatursendung. Gleich hören Sie mehr im Gespräch mit Hubert Wolf. Am Mikrofon ist Gabi Hafner. Schön, dass Sie dabei sind. Die Anwendung von Mafia-Methoden und eine ungültige Abstimmung, die im Nachhinein gültig gemacht wird. So schildert der Kirchenhistoriker Hubert Wolf nicht etwa Wahlen in irgendeiner Bananenrepublik, sondern eine Papstwahl im Mittelalter. Er hat ein Buch geschrieben, in dem er dem Mysterium Papstwahl mit einem gewissen kriminalistischen Spürsinn auf den Grund geht. Willi Witte hat den Kirchenhistoriker getroffen und ihn gefragt, warum eine Papstwahl auch im digitalen Zeitalter ihre Faszination nicht verliert.
Also es ist eine Mystifikation, es ist aber vor allem eine Faszination, weil wenn Sie selber mal auf dem Petersplatz waren, bei einem Konklave oder es am Fernsehen mitverfolgt haben, was passiert? Sonst können wir jedes Detail aus dem Internet rausholen. Geheimdienstberichte, die können Sie inzwischen runterladen. Ja? Jede Wahl läuft irgendwie öffentlich ab. Bei der vorletzten Bundespräsidentenwahl haben wir vorher per Twitter gehört, wer es geworden ist. Und das funktioniert bei der Papstwahl genau nicht. Das ist die einzige Wahl, die wirklich geheim ist. Und ich glaube, dass der Ort des Geheimen, das ist, was uns alle, auch die Medien, fasziniert. Weil geheim heißt auch, verborgen ist er da. Das ist das eine. Und das zweite ist, wer wird gewählt? Es wird ja nicht irgendjemand gewählt, irgendein amerikanischer Präsident, sondern wenn der Kardinaldiakon auf die Loggia tritt, da hören wir alle immer nur Habemus Papam. Er sagt aber vorher noch was anderes. Annuncio vobis gaudium magnum. Ich verkündige euch eine große Freude. Habemus Papam. Also wir wissen, um wen es da geht. Es geht um den Stellvertreter Jesu Christi auf Erden. Viel mehr kann man nicht werden auf unserer Welt.
Jetzt glauben ja viele Katholiken vielleicht und haben die Vorstellung, die Papster durch die Kardinäle, das ist schon seit jeher so und da hat sich auch im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende seit Jesu Geburt nicht viel geändert.
Ja, wenn wir uns an das halten würden, was in der Heiligen Schrift steht, dann würde der Papst designiert werden, so wie Petrus von Jesus Christus selber designiert wird. Du bist Petrus der Fels. Dann müsste der Petrus den Linus und der Linus seinen Nachfolger und so weiter, müssten die immer einander designieren. Also das, was wir machen, entspricht jedenfalls mal nicht der Praxis der Schrift. Dann ist es so, dass die Kardinäle wählen, das gibt es eigentlich erst seit 1059. Normalerweise wählt man den Papst, den Bischof von Rom, so, wie man einen Bischof in der alten Kirche überhaupt wählt, nämlich Klerus und Volk wählen. Und so ist dort auch geschehen. Benedikt IX. Wird gewählt und wie sich's für einen Bischof von Rom gehört, in der Bischofskirche des Bischofs von Rom, das ist der Lateran, nicht die Vatikanbasilika, intronisiert und damit übernimmt das Amt. Eine Reihe von Kardinälen, 6 oder 7 sind nicht einverstanden, gehen raus nach Siena und wählen in Siena einen anderen, Nikolaus II. Der ist eigentlich ungültig. Er setzt sich aber noch 2 Jahre faktisch durch. Und jetzt muss der Nikolaus irgendwas machen. Und jetzt macht er seine ungültige Wahl im Nachhinein dadurch gültig, dass er sagt, nee, die Wähler sind die Kardinäle. Und jetzt ist er natürlich von den Kardinälen gewählt und er sagt, der Papst ist Papst in dem Moment, wo er die Wahl annimmt. Und nicht erst, wenn er als Bischof in der römischen Bischofskirche intronisiert ist. Das dauert dann noch ein bisschen. Und dann setzt sich halt das Kardinalskollegium als einziges Wahlgremium durch. Also das erste Jahrtausend nicht. Da war es Klerus und Volk, da war es der Kaiser, da waren es deutsche Könige, da waren es stadtrömische Adelsfraktionen, die einander nach Mafia-Methoden das Papsttum entreißen und zuschieben. Und seit 1059 sind es die Kardinäle.
Sie sagen das gerade, so Mafia-Methoden. Also da ist natürlich der gläubige Katholik erstaunt bzw. entsetzt. Aber Sie haben es auch im Buch beschrieben, 15. und 16. Jahrhundert. Ein schmutziges Geschäft, diese Papstwahl, möchte man heute nicht mehr meinen.
Naja, schon früher. Also ich meine, das ganze Mittelalter, vor allem natürlich das sogenannte Saeculum Obscurum, das 10. Jahrhundert. Ich meine, die Lebenszeit der Päpste ist da durchschnittlich 2 Jahre. Kaum einer stirbt eines natürlichen Todes, es geht drunter und drüber zu. Und natürlich bleibt die Papstwahl in einer Zeit, wo dann nachher stadtadlige große Familien in Rom das Sagen haben. Es bleibt natürlich ein Gerangel um Macht. Und wir haben immer so die Idee, diese Wahlen, die seien geheim, die wählen immer mit Stimmzettel und so. Nein, die wählen nicht mit Stimmzettel, sondern die wählen zwar abgeschlossen, aber sie wählen im Konklave öffentlich. Das heißt, du gehörst zu einer bestimmten Partei. Du darfst nicht vergessen, mein Onkel hat dir als Papst den Kardinalshut aufgesetzt. Also weißt du ja, wen du wählen musst. Das heißt, es wird ausgehandelt. Und deshalb geht es manchmal auch relativ lang, bis man dann einen Papst rausfindet. Diese eher geistliche, spirituelle Dimension, das kommt eigentlich erst seit 1621. Da führt man nämlich die Wahl mit Stimmzettel ein und man wählt immer in der Sixtinischen Kapelle, was vorher nicht so war. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn wenn der Kardinal einen Stimmzettel ausgefüllt hat und auf den Altar zuläuft, dann läuft er ja aufs jüngste Gericht Michelangelos zu. Und dann muss er sagen, ich gelobe, dass ich den wähle, den Gott mir eingibt und nicht den, der für mich den meisten Vorteil bringt. Und wenn Sie jetzt dann vorlaufen als Kardinal auf dieses jüngste Gericht zu, dann sieht man genau diejenigen, die dann runterfallen. Das heißt, es ist für einen Kardinal schon auch nochmal eine Frage, jenseits aller politischen Überlegungen und aller möglichen Machenschaften. Aber ganz am Schluss ist er allein mit sich, seinem Gewissen und Gott. Und so soll er wählen. Das ist die Idee. Und das setzt sich dann auch stärker durch, wenn es heute selbstverständlich wahrscheinlich auch noch politische Aushandlungsprozesse gibt.
Die Papstwahl ist aber auch ein Beispiel dafür, wie man aus der Geschichte gelernt hat. Das erklärt Hubert Wolf gleich genauer.
Münchner Kirchenradio. Über Bücher und Menschen, die sie schreiben.
Eine Papstwahl findet in Rom statt, in der Sixtinischen Kapelle, so kennen wir das. Aber auch das wurde erst im Laufe der Jahrhunderte festgelegt. Und lange Zeit waren es nur 1-2 Dutzend Kardinäle, die zur Wahl kamen, nicht 120 wie heute. In seinem Buch Konklave schildert der Kirchenhistoriker Hubert Wolf mit manchen kuriosen Details, wie die Kirche zu der bis heute geheimnisumwitterten Form der Papstwahl gefunden hat. Meinem Kollegen Willi Witte hat er erklärt, wie das Konklave erfunden wurde.
Und tatsächlich wurde dort gewählt, wo der Papst stirbt. Jetzt wird man nicht sagen, der Papst regiert doch immer in Rom. Das ist aber im Mittelalter nicht so. Die Päpste gehen relativ häufig raus aus Rom. Rom ist eine malariaverseuchte Stadt. Man geht mehr in Orte, die mehr in den Bergen liegen. Und das bekannteste Beispiel, wo eigentlich dann das Konklave erfunden wird, als Konklave, ist eben Viterbo, 1270 rum. Der Papst stirbt. Es gibt 14 oder 15 Kardinäle, mehr gibt es übrigens in der Zeit überhaupt nicht, also nicht 120. Die sind massivem Druck ausgesetzt, die Hälfte sind Staufer-Anhänger, die andere Hälfte sind französisch orientiert. Die gehen jeden Tag in die Kathedrale, tun so, als ob sie wählen würden, haben aber gar keine Lust zu wählen, weil sie brauchen 2/3, die hat man ja etwas vorher im 12. Jahrhundert eingeführt. Und solange es keinen Papst gibt, fallen die Einkünfte des Kirchenstaats an die Kardinäle. Also warum soll man schnell wählen? So. Und jetzt zieht sich diese Wahl 1270 rum, die zieht sich tatsächlich über 1000 Tage hin. Und jetzt führt jetzt dazu, dass die Stadtväter von Viterbo sagen, okay, Stadttore zu, damit keine Gesandten von draußen mehr reinkommen, aber nicht, damit auch kein Kardinal mehr abtauen kann. Es sind nämlich tatsächlich 2, waren plötzlich nicht mehr da. Dann funktioniert es immer noch nicht, dann sperren sie die in den Papstpalast ein. Dann funktioniert es immer noch nicht, dann reduzieren sie das Essen. Dann funktioniert es immer noch nicht, dann gibt es nur noch Wasser und Brot. Dann funktioniert es immer noch nicht, dann decken sie das Dach ab. Und jetzt so mittelitalienische Sonne im Hochsommer, von oben reinscheinend. Böse Zungen sagen, ja, jetzt wurde der Weg des Heiligen Geistes direkter. Und dann ging die Wahl schnell. Und da hat dann eben der gewählte Papst gesagt, okay, künftig wählen wir immer im Konklave. Und die Einkünfte, die Kardinäle verlieren auch noch ihre Einkünfte, die sie regulär haben. Sondern die müssen wählen und solange sie nicht wählen, haben sie auch keine Einkünfte. Das ist natürlich ein entscheidender Schritt. Man hat, das würde ich auch sagen, die Geschichte der Papstwahl ist auch eine Geschichte der historischen Vernunft. Man lernt aus dem, was da passiert ist. Und das finde ich eine großartige Sache, dass man eben sagt, in der Geschichte ist es möglich, aus den Fehlern und auch den erfolgreichen Dingen in der Geschichte zu lernen und die immer wieder neu der Ordnung der Papstwahl zuzufügen. Das ist für den Historiker wichtig, denn deshalb schreibt man so ein Buch, um eben auch für anstehende Fragen aus der Geschichte möglicherweise Lösungsangebote zu gewinnen.
Gab es denn da auch heftige Gegenwehr auf Ihr Buch? Jetzt könnte man ja vorstellen, dass der eine oder andere sagt, naja, ich habe das bisher schon die Vorstellung gehabt, dass die Kardinäle von jeher der Heilige Geist begleitet und dass diese Wahl, die eine heilige Wahl sein soll im besten Sinne, dann immer auch schon eine heilige Wahl gewesen ist. Aber wir haben ja gerade gelernt, es ist mitnichten so. Ist das schwierig dann und kriegt man da Kritiken entsprechend?
Na gut, also die überwiegende Reaktion auf das Buch ist sehr, sehr positiv, weil die Leute sagen, gut, dass wir es endlich mal verstehen. Es ist ja bewusst nicht an Fachkollegen geschrieben, sondern es ist geschrieben für interessierte Öffentlichkeit, dass wir es verstehen. Das wird dem Buch bestätigt. Es ist klar, es muss nicht jeder begeistert sein oder zustimmend sein den Dingen gegenüber, die halt sich aus einer geschichtlichen Analyse ergeben. Und es muss auch nicht unbedingt so sein, dass jetzt etwas, was in der Geschichte gut war, heute auch gut ist. Aber es ist natürlich, aus der Geschichte heraus, sind natürlich bestimmte Stachel. Also man kann sagen, so die Vorstellung, es war immer schon so, sehr beliebter Satz in der katholischen Kirche, es war immer schon so und weil es immer schon so war, können wir nichts ändern. Die Vorstellung wird hier bei dem Konklave, bei der Geschichte des Konklaves absolut entzaubert. Es ist ein ganz gewaltiger Wandlungsprozess. Und manches ist schlecht, muss geändert werden, manches hat sich bewährt, sollte so bleiben, manches kann weiterentwickelt werden.
Und natürlich schreibt Hubert Wolf in diesem Zusammenhang auch über die letzte große Neuerung, den Rücktritt eines Papstes.
Münchner Kirchenradio. Lesen, nachdenken, entspannen.
600 Jahre lang ist so ein Akt nicht mehr vorgekommen, bis zum Rücktritt von Benedikt XVI. Im Kirchenrecht ist der Schritt durchaus vorgesehen. Doch was passiert eigentlich genau mit dem Papst Emeritus? Eine Frage, über die Kirchenhistoriker Hubert Wolf in seinem Buch Konklave nachdenkt.
Ja, keiner hat gedacht, dass es jemals passiert, weil es zum letzten Mal eben 1415 mit Gregor XII. War. Und jetzt muss man zwei Sachen sehen. Also Benedikt stand in einer ganz schwierigen Situation. Er hat für sich selber entschieden, ich kann das Amt nicht mehr ausüben. Das kann man wahrscheinlich nur als Intellektueller. Er war in der Lage, sich selber über die Schulter zu gucken und zu sagen, in der Situation kann ich es nicht mehr. Respekt. Zweitens, er hat es vor dem Kardinalskollegium, einem Konsistorium erklärt, vor seinen Wählern, was er nicht müsste. Weil im Kirchenrecht steht, niemand nimmt den Rücktritt des Papstes an. Das heißt, der hätte einfach ein Dekret erlassen können. Aber er hat es vom Stil her gut gemacht. Er hat es nämlich seinen Wählern gesagt und ihnen gedankt. An dem Punkt, an dem ich Schwierigkeiten habe, ist, wenn ich zurücktrete, trete ich zurück. Das Papstamt ist kein Sakrament, weil es die Papstweihe als Sakrament nicht gibt. Gregor XII., den ich genannt habe, 1415, wird wieder das, was er vor der Papstwahl war, nämlich Kardinalbischof. Der heißt nicht mehr Heiliger Vater Gregor XII., sondern der heißt wieder Eminenz Angelo Corroch. Und ich hätte mir gewünscht, dass Benedikt diesen Schritt auch so tut, dass er also auf das weiße Gewand verzichtet, auf die Anrede Heiliger Vater und sich dann wirklich ganz konsequent aus der Öffentlichkeit raushält, weil, das lehrt eben die Geschichte Zölestins V., das ist der, den alle immer im Kopf haben, wenn es um Rücktritt geht, Ende des 13. Jahrhunderts, weil der wurde eben von den Gegnern des neuen Papstes, Boniface VIII., massiv instrumentalisiert. Die Franzosen haben versucht, ihn praktisch gegen den Papst, der französisch-kritischere Politik treiben wollte, zu instrumentalisieren. Da blieb dem Papst gar nichts anderes übrig, als seinen Vorgänger gefangen zu setzen und ihn irgendwo in so einem Turm einzusperren. Das ist natürlich auch keine Lösung. Das heißt, ich sage, dieser Rücktritt und die Geschichte der Rücktritte zeigt, wir brauchen hier bald eine eindeutige Regelung, die den zurücktretenden Papst auch entlastet, damit er nicht immer alles neu erfinden muss, sondern sagt, wenn du zurücktrittst, dann passiert mit dir Folgendes. Und da Franziskus schon angekündigt hat, auch er würde, wenn er die Kraft nicht mehr haben sollte, einmal zurücktreten, glaube ich, dass es dringend notwendig ist, an dem Punkt, aber historisch belehrt, ein Modell zu entwickeln, wie der Rücktritt geht. Ganz zu schweigen von dem Problem, was passiert, wenn der Papst ins Koma fällt. Und wir haben keine Regelung, weil wir können den Papst nicht absetzen. Der Papst wird nur von Gott gerichtet. Wir haben keine Regelung, was passiert, wenn der Papst ins Koma fällt. Und so wie Ariel Sharon, der israelische Ministerpräsident, über Jahre im Koma liegt. Keine Lösung. Auch da würde ich sagen, die Geschichte zeigt, bitte ein klares Modell, damit für jeden klar ist, wenn das passiert, geht es so, so und so.
Sie haben aus diesem Wissen und aus dieser Mahnung heraus, so nenne ich das jetzt mal auch, ein Konzept entwickelt, das so futuristische Züge hat. weil es auch in der Zukunft spielt. Der fiktive Hadrian der Siebte, ein fiktiver Papst, stellt eine neue oder neue Regeln auf für die Papstwahl. Ist es so aus Ihrer Sicht, was Sie da vorstellen, der Königsweg, wo man sagt, wenn man das jetzt so einleiten würde, was Sie da vorschlagen, dann wäre man, was alle Probleme mit zurücktretenden Päpsten und auch was mit der Nachwahl eines Papstes angeht, dann wäre man aus dem Schneider.
Naja, ein Königsweg wird ein Historiker nie vorschlagen. Nicht? Ich bin kein Dogmatiker. Dogmatiker haben natürlich es leichter, verbindliche Wahrheiten zu formulieren. Nein, mir geht es um was ganz anderes. Mir geht es einfach darum, jetzt nicht, wie man es üblicherweise beim historischen Buch macht, ich fasse meine Ergebnisse in 7 Thesen zusammen, sondern ich tue das eigentlich schon, aber wähle ein neues Genre, eine neue Darstellungsart, weil ich sage, nee, wir müssen ja wirklich mal überlegen, wenn wir wissen, dass ursprünglich Klerus und Volk gewählt haben, wenn klar ist, wer allen vorstehen soll, der muss von allen gewählt sein, kann es dann nicht möglich sein, mal drüber nachzudenken, ob es ein Wahlgremium gibt, das über die Kardinäle hinausgeht. Ich meine, wir wissen, dass Paul VI. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil überlegt hat, vielleicht die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen hinzuzunehmen. Das ist ja ein Modell. Ich frage, ob man nicht möglicherweise sogar Laien hinzunehmen könnte, weil ich auch mir Laien im Kardinalskollegium vorstellen kann. Es klingt jetzt komisch, weil wir immer sagen, Kardinäle sind doch alles Bischöfe. Das waren sie bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil nicht. Wir haben auch Kardinäle gehabt, die gar nicht geweiht waren. Und von der Tradition her könnte sich ja da was ändern.
Wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass Ihre Anregungen in kürzerer oder weiterer Zeit dann auch übernommen werden vom Vatikan?
Naja, in unserer Kirche geht manches relativ langsam. Aber ich glaube schon, dass immer wieder Ideen, die aus der Geschichte der Kirche kommen, durchaus offene Ohren finden. Die Tradition unserer Kirche ist ein Schatz. Kaum jemand kennt die Vielgestaltigkeit dieses Schatzes. Wir als Historiker graben den Schatz aus, legen ihn auf den Tisch. Und wenn er dann ein bisschen anfängt zum Leuchten, dann glaube ich, dass sogar in Rom der eine oder andere sich vielleicht von der Faszination des Schatzes der Tradition animieren lässt zu einer oder einer kleineren oder größeren Reform.
Vielen Dank, Herr Professor Wolf.
Bitte, sehr gerne.
Um die Geheimnisse der Papstwahl dreht sich das Buch Konklave von dem Kirchenhistoriker Hubert Wolf, erschienen im Beck Verlag, 220 Seiten für 19,95 €. Sie finden es online zum Bestellen auf michaelsbund.de.